Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Auf diese Folge heute habe ich mich schon das ganze Wochenende gefreut. Es ist Montagabend und ich habe einen Gast hier, den ihr alle kennt. Davon gehe ich zumindest mal aus. Denn er ist einer der bekanntesten HRler in Deutschland, vielleicht sogar der bekannteste. Es ist Kawa Yonossi. Herzlich willkommen, Kawa.
Dankeschön, Gero. Ich freue mich, dabei zu sein wieder.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Wir sehen uns auch hier gerade, auch wenn die Aufnahme hier nur rein akustisch ist. Siehst braun gebrannt aus. Warst, glaube ich, ein paar Tage im Urlaub. Und wirkst ganz aufgeräumt. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Also, wie du weißt, ich habe jetzt SAP verlassen und befinde mich in der freien Wildbahn und genieße die Zeit und versuche ein bisschen Abstand zu gewinnen und freue mich auf alles, was die Zukunft mit sich bringt.
Ich stelle mir das ehrlich gesagt gar nicht so leicht vor, nach so vielen Jahren, ich glaube, du warst knapp 15 Jahre bei SAP, dann so einen Schritt zu gehen und jetzt ist auch noch gar nicht so viel Zeit vergangen. Dann war Urlaub da. Also ist überhaupt schon angekommen, dass du in einer neuen Lebensphase bist oder ist noch gar nicht so präsent?
Ja, ist nicht so ganz angekommen, aber sowas passiert auch nicht durch einen Cut. Also viele der Anfragen und Engagements, die ich zurzeit bei SAP hatte, die laufen ja auch weiter. Ich habe im Moment eigentlich viel mehr zu tun als vorher, weil erstens natürlich für sich selbst organisieren muss. Es sind auch sehr viele Anfragen und Themen gekommen, nachdem Leute erfahren haben, dass ich quasi frei bin. Also das versuche ich einigermaßen zu managen, dass ich immer noch fokussiere auf das, was mir wichtig ist. Natürlich immer fokussiere ich, dass ich mein ehrenamtliches Engagement jetzt strukturiere, dass ich bei wenigen noch ein bisschen engagiert bin, aber dafür mit viel Zeit dann auch da reingehe. Im Moment ist das Überflüchtungsthema, treibt mich ein bisschen um, dass dort die Narrative im Moment, die in der Presse ich lese, mir nicht so ganz gefallen und Startups, Beratung, ist einiges los. Insofern ist es der Übergang gleitend, aber man spürt schon, dass diese durchgetaktete Tage mit Calls etc., dass jedenfalls fast alles dann mit einem selbst zu tun haben. Also man sieht schon den unmittelbaren Nutzen für das eigene Purpose natürlich.
Stelle ich mir eigentlich sogar auf einer gewissen Ebene ganz schön vor, nach so vielen Jahren Vollgas und gleichzeitig nicht mehr sicher, du bist ein Mensch, wenn man so ein bisschen mit deiner Biografie vertraut ist. Du bist ja ein Macher, ne? Du hast ja immer schon gemacht und sehr eindrucksvoll deinen Lebensweg. Ich sag mal, in Afghanistan hat er angefangen und wie sich das dann alles entwickelt hat bis zu der Rolle bei SAP ist eindrucksvoll, kann man aber an anderer Stelle nachlesen. Müssen wir jetzt nicht alles hier wiederholen. Dann wird es garantiert sein, dass nach vorne raus du auch nicht lange dieses dann doch im Vergleich geruhsame Leben genießen wirst. Aber ich wollte mit dir eigentlich mal über dieses ganze Thema Old HR versus New HR sprechen. Was muss man sich darunter vorstellen? Das ist ja erstmal, kann man sich ganz viel darunter vorstellen, aber für mich sind das so Glaubensrichtungen, könnte man fast sagen, wie man eigentlich Personalarbeit gestalten sollte. Und Old HR wäre für mich sozusagen der Imperativ, dass HR reiner Erfüllungsgehilfe ist vom CEO und vielleicht auch CFO. Wenn ich jetzt immer männlich rede, ich meine männlich und weiblich, aber das sage ich jetzt auch mal für alle ZuhörerInnen hier. So, Old HR, also ich mache das, was mir gesagt wird und das exekutiere ich. Und New HR wäre für mich eigentlich ein deutlich selbstbewussteres Verständnis von Human Resources oder vielleicht sogar besser People and Culture. Und man sagt, es geht in einer Zeit, wo die demografische Entwicklung klar ist, wohin wir uns bewegen, Richtung Arbeitnehmermärkten, auch wenn das gerade nicht so spürbar ist, da können wir gleich drüber sprechen. Plus, wir bewegen uns in eine Digitalisierung, die einen deutlich individuelleren Umgang mit Mitarbeitenden ermöglicht. Plus, wir haben einen Wertewandel, wo nicht nur jüngere Generationen vielleicht anders über Arbeit nachdenken, spätestens seit Corona. Ich selber bin 53, denke natürlich auch anders über Arbeit nach als vielleicht vor 10 Jahren noch. Also da verändert sich eine ganze Menge. Und New HR wäre in meiner kleinen Überlegung dann eigentlich der Weg, diese neuen Trends in der Personalarbeit zu berücksichtigen. Punkt A und Punkt B, deutlich selbstbewusster aufzutreten, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Mitarbeitende zu gewinnen und zu erhalten der Erfolgsfaktor schlechthin in der Zukunft sein wird. So, jetzt haben wir aber gerade Bewegungen und man könnte fast das, was jetzt bei SAP und dir passiert, da rein interpretieren. Aber wollen wir vielleicht auch gar nicht so stark hier machen, aber das war mein Gedanke. Was passiert da eigentlich gerade? Ne? Speziell IT-Unternehmen sind ganz stark unter Druck, ist ja nicht nur bei SAP so, sondern durch die Bank. Und kommen dann auf einmal alte Mechanismen wieder zum Tragen? Ist das, was man über Jahre gemacht hat, und dafür bist du ja nun wirklich so eine Paradefigur, neue, innovative, revolutionäre Ansätze umzusetzen, ist das passé oder wird das gerade nur verdeckt? Wie ist deine Sicht da drauf und wie würdest du überhaupt Old HR versus New HR beschreiben?
Ja, also du hast es sehr gut die Differenzen herausgearbeitet. Für Old HR würde ich sagen, es hängt auch nicht nur von Personalabteilung oder von Personalverantwortlichen ab, sondern auch welches Menschenbild, welches Verständnis man von Mitarbeitenden hat und umgekehrt natürlich. Old HR, darunter verstehe ich, also rein Austausch von Leistungen. Also ich gebe Lohn, du gibst mir Arbeitsleistung und das ist meine Erwartung an dich als Arbeitnehmende, dass du funktionierst und dass du die Arbeitsstunden erbringst. Und als Arbeitnehmende habe ich auch den Anspruch, dass ich hingehe, arbeite und danach weggehe. Mehr will ich mit dem Unternehmen nichts zu tun haben. Und will auch ein klare Cut zwischen Privat und Freizeit haben und meine Einstellung, meine Weltanschauung etc. ist unabhängig vom Geschäftsweg des Unternehmens. Das war, glaube ich, gerade im industriellen Zeitalter, als man nur wirklich im Akkord gearbeitet hat, auch leicht durchzuhalten. Und was ich unter People Experience verstehe, ist auch, dass man das darüber hinausgeht. Also man sagt, es ist nicht nur ein Austausch von Leistung, das ist die Basis, aber da geht es um viel mehr auch zu verstehen, zu akzeptieren, dass Mitarbeiter, die sich insgesamt verbunden fühlen dem Unternehmen, die insgesamt sich zufrieden fühlen, die motiviert sind, dass die produktiver sind aus der Unternehmenssicht, dass sie dann dementsprechend auch mehr Umsatz, mehr Gewinn machen und mehr Kundenzufriedenheit erzeugen als solche, die tatsächlich 9-to-5 arbeiten und durchschnittliche Leistung bringen, ich sage nicht schlechte Leistung, durchschnittliche Leistung bringen, aber da ist es keine, die ganze Aufwand, die man für Public Experience macht, keine Kosten, sondern eine Investition, um mehr Output zu generieren. Ich glaube, in Zeiten von Corona, also mitten in Corona, gerade ein Tech-Unternehmen, Tech-Bereich, aber nicht nur, es war ein Boom, man brauchte Personal in jeder Situation, die enorme Nachfrage nach Dienstleistungen, die remote erbracht werden konnte, nach Onlinehandel zu befriedigen. Das hat, glaube ich, eine Überhitzung des Arbeitsmarktes geführt. Jeder, der einigermaßen IT buchstabieren konnte oder der im Online-Marketing-Commerce irgendwas Ahnung hatte, weggefegt wurde. Und das jetzt spürt man plus der anderen Stapelkrise, die wir haben, jetzt die Kehrseite, dass jetzt der Markt nachlässt. Insgesamt, man sieht ja auch schon die Zahlen vorhin angeguckt, dass in Deutschland 11 oder 12% weniger offene Stellen ausgeschrieben sind im Moment dieses Jahr im Vergleich zu 2022. Wobei das Bild natürlich nicht homogen ist. Es gibt Bereiche tatsächlich, die nach wie vor unter Arbeitermangel leiden, sei es Gastronomie, Handwerk, Logistik. Da sind die froh, wenn die überhaupt welche Bewerbung bekommen. Und dann gibt es andere Unternehmen, bei denen jetzt eine Korrektur stattfindet von der Halbzeit von Corona, wo dann Personalüberhang ein bisschen da ist und die entweder jetzt den Märkten versprochen haben, bestimmte Ausblicke schon in Zeit von Corona und darauf entsprechend liefern müssen, auch obwohl die Rahmenbedingungen sich massiv geändert haben. Oder sie haben Margen erreicht, die sie verteidigen müssen, jetzt auch zukünftig. Und das geht dann irgendwann, nicht nur immer, das geht dann nur über Kostenreduktion massive. Und wenn wir über Kostenreduktion reden, dann wird meistens natürlich an den Stellen gespart, die vermeintlich nicht unmittelbar wirksam sind, sei es Training, sei es Investitionen, Mitarbeitenden etc. Und meine Beobachtung ist, dass es jetzt ich würde sagen, in den letzten 12 bis 18 Monaten hat es ein bisschen gedreht, der Wind. Und die Sachen, die Unternehmen, die früher stolz waren, People Experience, menschenzentriertes Menschenbild ganz hoch zu halten, mobile Arbeit, arbeiten, wo ihr wollt, und uns ist das Ergebnis wichtig, dass die jetzt unter diesem Druck von multiplen Krisen, die wir haben, unter wirtschaftlichen Zwängen, jetzt versuchen, ein Old Job, wie wir es definiert haben, zurückzukommen als vermeintliche Lösung für die aktuellen Krisen, obwohl bei besserer Reflexion oder tiefer Reflexion müsste man eigentlich zur Erkenntnis kommen, dass bleiben wir bei Mobilarbeit, dass in Abwesenheit von Büro jetzt nicht wirklich die Ursache für die Wirtschaftskrise, für Rezession, für Inflation, Energiepreise sind, sondern ganz andere Faktoren. Und eigentlich müsste man jetzt viel mehr darauf Wert legen, wie bekommen wir jetzt, wo wir die Mitarbeiter an Bord haben, wie bekommen wir sie produktiv, durch erhöhte Motivation, weil wir wissen, und das kommen wir dazu, dass rein statistisch, mathematisch ist es klar, wir werden in einen Fachkräfte-Arbeitermangel hineinlaufen. Und wenn wir die Leute, die wir an Bord haben, die also die Kultur kennen, die ongeboardet sind, die wissen, wie Sachen laufen, etc., wenn wir die jetzt nicht an uns binden, werden die dann, insbesondere die Guten, wie immer, bei nächster konjunkturellen Erholung die Ersten sein, die dahin gehen, wo die Unternehmen Kurs gehalten haben, haben sich nicht ablenken lassen und bei ihren Entscheidungen nicht durch Anekdoten, Bauchgefühl, früher war besser, sich haben leiten lassen, sondern durch Studien, Wissenschaft und durch Erfahrungen, die man in den Zeiten gemacht hat, als man in Mitarbeiter und in Kultur investiert hat.
Jetzt ist das ja so, dass man schön in dieser Schwarz-Weiß-Denke unterwegs sein kann, so wie ich die am Anfang auch so schön plakativ skizziert habe. Das echte Leben ist natürlich nie schwarz-weiß. Das ist ja immer in Grauschattierung. Und natürlich muss man auf Krisen in irgendeiner Form reagieren, als Wirtschaftsunternehmen, das ist klar. Aber ich finde halt, so ein menschenbildzentriertes Denken, das kann man ja nicht an- und ausknipsen wie ein Lichtschalter, sondern man kann natürlich damit umgehen und man kann auch in gewissen Rahmen, man muss vielleicht auch sogar manchmal Personal abbauen. Die Frage ist aber, wie man das macht und wie radikal man sich aufstellt und ob man innerhalb von 3, 4 Jahren vom Saulus zum Paulus und dann wieder zum Saulus wird, um dann danach zu versuchen, wieder zum Paulus zu werden. Das ist halt ein bisschen schwierig. Und da denke ich halt, ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn eine gewisse Berechenbarkeit da ist, ne? Wir hatten im Vorgespräch über Elon Musk gesprochen, den ich persönlich jetzt nicht so toll finde. Das ist aber egal, er ist ja recht erfolgreich. Aber man weiß auch, woran man ist. Ja? Wenn man da anfängt zu arbeiten, dann weiß man, Kultur ist jetzt nicht unbedingt das wichtigste Thema da an der Stelle. Und
Genau,
das finde
also
ich aber
das.
kompliziert, ne? Wenn Unternehmen sich nämlich aufstellen und ein paar Jahre sehr mitarbeitendenzentriert unterwegs sind, um bei dem ersten größeren Krisenthema sofort wieder ins Gegenteil zu verfallen, obwohl klar ist, dass mittelfristig wir ohne Employee Experience, People Experience gar nicht Erfolg haben können, dann frage ich mich doch, wie das funktionieren soll. Wie ist denn dein Blick da drauf?
Ja, das ist den Strukturen auch ein bisschen geschuldet. Erstmal vielen Dank, Gero, für diesen Hinweis. Die Welt ist viel komplizierter, ist nicht schwarz-weiß und nicht alle Mitarbeiter brauchen eine menschenzentrierte Umgebung, um wirksam zu sein, um happy zu sein. Es reicht ihnen manchmal Personenkult wie bei Elon Musk, um daraus ihre Motivation zu schöpfen. Und ich glaube, diese Kurzfristdenke, worüber wir reden, hängt auch natürlich mit Strukturen von Unternehmen zusammen. Die Vorstandsverträge werden in der Regel 3, 5 Jahre in den börsennotierten Unternehmen vergeben. Die Durchhaltedauer von Vorständen im Vergleich zu früher ist ja gesunken. Also es ist nicht so, dass man weiß, ich fange jetzt an, die nächsten 15 Jahre bin ich hier im Vorstand. Gibt es solche Vorstände auch, solche Unternehmen, aber es ist eher in der Minderheit. Und Quartalsdenke zwingt natürlich auch so kurzfristigen Erfolgen zu zeigen und nicht, was in einem anderthalb oder 2, 3 Jahren ist. Das führt natürlich dazu, dass es diese Hiccups immer gibt, nach oben, nach unten. Und dann gibt es auch bestimmte Phasen für bestimmte Vorstellungen CEOs. In bestimmten Phasen, ja, der war für Konsolidierung genau richtig. Also sagt man hinterher, früher war der absolute richtige Person in der Welt. Hinterher heißt es ja, für die Konsolidierungsphase war es sehr gut. Jetzt brauchen wir aber jemanden, der unser wichtigstes Gut in den Mittelpunkt stellt und so weiter und so fort. Kennt man solche Geschichten? Funktioniert auch in der Vergangenheit auch gut. Ich befürchte allerdings, dass durch die Transparenz in den Unternehmensabläufen, ich glaube, so viele transparent, wie wir auf LinkedIn, auf Kununu, Social Media hatten, das war, glaube ich, noch nie so transparent. Wird es vermutlich in der Zukunft nicht gelingen, jedenfalls ohne, dass die Verantwortlichen rot werden, wenn sie nach einem völlig desaströsen Personalabbau oder Cost-Cutting-Maßnahmen die gleichen Personen dann auf der Bühne stehen und sagen, ihr seid unser höchstes Gut und People Experience und ihr Life etc. Das wird denen nicht gelingen. Vielleicht früher war es eher möglich, jetzt nicht, insbesondere wenn es um die Gewinnung von externen Talenten geht. Wir wissen ja, dass 70 bis 75% der Leute erst erkundigen sich über ein Unternehmen, bevor sie sich darauf bewerben. Das ist meine Hoffnung, dass es ein gewisses Korrektiv ist, dass das für das eine oder andere Unternehmen eine Lehre ist, hier vielleicht das Notwendige zu machen. Wie du richtig gesagt hast, geht immer und kommt darauf an, um das Wie. Und man ein Menschenbild hat, wo man sagt, die Mitarbeitenden sind nicht per se gegen wirtschaftlichen Erfolg, sondern die wollen auch in einem Unternehmen arbeiten, wo das erfolgreich ist. Sondern ich muss sie auch einbinden und informieren, wenn ich bestimmte Sachen machen muss. Gerade bedeutet, ich muss transparent sein in Sachen Zahlen, Investitionen etc., womit sich viele Unternehmen schwer tun, insbesondere wenn sie nicht börsennotiert notiert sind. Und wenn aber dann ich als Unternehmen Entscheidungen treffe, die auch Personalabbau bedeutet, dann kann ich besser erläutern, warum das sein muss, aber aus der Situation kann ich das Beste machen. Ich habe dazu ein Interview gegeben, aus meiner vergangenen Tätigkeit kann man sehen, wie wir das da auch gemacht haben bei Human Resources Magazin. Das geht. Es wird nicht heißen, dass alle applaudieren an der Straßenseite, aber zumindest wird dann das Why, warum man es mir erläutert. Und wenn man bestimmte Sachen machen muss, weil man nicht mehr 12% Marge haben will, sondern 14% Marge, dass man dann härtere Schläge bekommt, zu Recht, dann ist das so. Dann muss man auch dazu stehen, anstatt den Leuten für dumm zu erklären, weil das werden die eigentlich abnehmen. So, letztendlich ist zurückzukommen darauf, warum ist es so, dass Unternehmen von Paulus und Saulus und umgekehrt machen, ist natürlich sind profitorientiert und die gucken, was innerhalb der jeweiligen Vertragslaufzeit von den Vorständen, wenn man von börsennotierten Unternehmen anguckt, was im Moment dringend wichtig ist, wird gemacht und nicht wie bei manchen Familienunternehmen oder im Mittelstand, dass man auch darüber hinaus guckt, was in 5 oder 10 Jahren ist und dort den Blick hält und sich auch persönlich verpflichtet fühlt, den Mitarbeitern gegenüber bestimmten Werten treu zu bleiben.
Mein Gefühl der letzten Jahre war, ich würde jetzt mal so den Zeitraum nehmen, sagen wir mal von 2017 bis einschließlich 2021, also bis eigentlich bis zur Ukraine-Krise, dass wir den Tipping Point erreicht haben und dass wir wirklich sozusagen auf der Bewegung waren von diesem älteren Denken, was für mich auch impliziert, dass HR reiner Befehlsempfänger von oben ist, dass HR sich dahin bewegt, auf Augenhöhe mitzureden, weil natürlich die Ressource Mensch, um das mal so rein betriebswirtschaftlich zu sagen, einfach wichtiger wird. Und deswegen dieses ganze Thema Menschenzentrierung, Unternehmenskultur an Bedeutung gewinnt. Ich behaupte sogar, ohne den Ukraine-Krieg, da wären wir jetzt in gänzlich anderen Zeiten unterwegs, aber halt die Gesamtwirtschaftslage hat sich verändert. Und was mich erstaunt, ist, dass obwohl wir die Effekte, die mittelfristig passieren, ne, also die Arbeit von Sebastian Detmers, gut beschriebene Arbeiterlosigkeit, die wird ja passieren. Komme, was da wolle, die passiert einfach. Dass wir trotzdem in die alten Verhaltensweisen zurückfallen. Das hat für mich ganz viel damit zu tun, auch da auf Nummer sicher zu gehen. So hat man es halt immer gemacht. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat man es immer so gemacht. Hat auch immer funktioniert, weil der Arbeitsmarkt natürlich so war, dass man danach wieder aus dem Vollen schöpfen konnte. Ich bin mir
Na
gar nicht sicher, ob bei dieser Krise die Effekte, die dann in 1, 2, 3 Jahren, nämlich dann, wenn die Wirtschaft wieder stabiler wird, ob die dann nicht total gravierend ausfallen. Also es kann ja echt sein, dass dann die Unternehmen, die jetzt sehr hart agieren in dem alten Muster, immense Schwierigkeiten bekommen, Mitarbeitende dann zu gewinnen oder auch zu halten, wenn der Markt wieder anders wird.
Ja, beziehungsweise dann sind es ist schmerzhaft, wir müssen viel mehr investieren, dann wieder ein Rebranding und wieder in Sachen Kultur, um attraktiv zu werden, auch vielleicht in Gehälter mehr investieren müssen, um attraktiver zu werden und das zu kompensieren, weil es in der Vergangenheit vielleicht an Attraktivität verloren haben. Es ist aber auch noch eine Sache, ich glaube, geht es auch eine Generationsfrage. Die Leute, die so aufgewachsen sind mit den Schulnotensystem, mit Präsenz im Büro kommen, alles, was rund um psychische Gesundheit, Wellbeing angeht, das Ganze mit Ponyhof und Schnickschnack und so verwechseln, dass diese Generation, die wurde so sozialisiert, die sind nach wie vor in Machtzentralen, das kennen sie von früher. Und da gibt es viele, die sich ändern mit der Zeit, da gibt es aber auch einige und auch viele, denen es schwerfällt. Und deswegen dabei sehr viel zu tun, als hätten sie gewandelt, aber sobald dann ein bisschen schwierig wird, dann fallen die alten Fallzumuster. Deswegen, wenn diese Babyboomer, die in Schaltzentralen sind, wenn die dann auch in Rente gehen, die neuere Generation dahin kommt, da habe ich Hoffnung, dass das dann hoffentlich ein nachhaltiges Bild ist. Denn nehmen wir mal jemanden an, der 2017 und 2018 von Uni abgekommen ist. Die Person hat gar nicht die klassische Arbeitsweise 5 Tage in der Woche im Office, also wenn es nicht ein Blue-Collar-Mitarbeiter ist, gar nicht gekannt. Und jetzt fängt er im Unternehmen an, 2019 kam die Corona, komplett Homeoffice und dann Hybridarbeit und jetzt entscheidet das Unternehmen, jetzt sehen wir gerade, die Energiepreise gehen nach oben, jetzt kommt er mit der 4 Mal in der Woche ins Office. Für diese Menschen ist es dann nicht nur back in der Vergangenheit, sondern back in der Zukunft, die sie gar nicht gekannt haben. Und dass die sie dann natürlich nicht gefallen lassen wollen, dafür muss man nicht auf Empirie gucken, das weiß man auch selbst. Es viele natürlich, gerade in Vorstellungsgesprächen, die Unternehmen bevorzugen, die diese Flexibilität, hybrides Arbeiten anbieten und nicht dorthin gehen, egal welche Brand oder welche Bezahlung die haben, wo sie dann unflexibel sind und 4 oder 5 Mal in der Woche ins Office gehen müssen. Also ist auch eine Generationsfrage bzw. eine Sozialisierungsfrage, glaube ich, die sich auch mit der Zeit in Verbindung mit der statistischen Notwendigkeit, die du gerade erzählt hast, erledigen werden. Aber in der Zwischenzeit ist natürlich geschieht etwas, was ich persönlich gedacht habe, obwohl wir können diesen Begriff auch hier bemühen, in Zeitenwende, auch im HR oder ein bisschen mehr der Blick auf Mitarbeiter, auf Bedeutung finden. Mitarbeitermotivation und Engagement, die ich nicht für möglich gehalten habe. Ich dachte, die Erkenntnis ist so tief mittlerweile gesetzt und angekommen, dass die Unternehmen nicht so schnell wieder in alte Verhaltensmuster fallen werden. Jedenfalls nicht ohne größere Not. Ich weiß, wirtschaftlich ist die Situation nicht so, wie man sich vorstellt, aber nichtsdestotrotz. 2022 haben die DAX-Unternehmen so viel Gewinn gemacht wie noch nie. Und da gab es schon Inflation, da gab es auch Russlandkrieg gegen Ukraine. Also hier ist es auch die Wahrnehmung von, geht es wirtschaftlich gut oder nicht gut, zumindest im Blick auf die Zahlen von 2022 oder auch 2023, nicht so, wie manche Unternehmenslenker ihre Mitarbeiter gerade weiß zu machen versuchen, als würden die alle gegen schwarze Null oder rote Null oder rote Dings da laufen. Dass das natürlich nicht immer eine Garantie für die Zukunft ist, ist eine andere Frage, die wirtschaftliche Entwicklung sieht damit anders aus. Aber auch hier finde ich, wenn manche Unternehmen die Billionenbewertung haben, jetzt Zehntausende Mitarbeiter entlassen haben, weil die Marge sich nicht so entwickelt wie der Umsatz, da stellt sich mir auch eine soziale Frage. Also wenn ich gerade wie gesagt in Billionen, ich will keinen Namen nennen, aber wenn ich solche Bewertungen habe, Umsätze explodieren und dann 1000 Leute aus dem Grund, um die Margensteigerung zu erreichen, entlasse, dann würde ich mir in dem Unternehmen, ich bin tatsächlich in Wertefrage stellen, insbesondere wenn der CEO dieses Unternehmens dann ein paar Tage später sich auf die Bühne stellt und dann sagt, hey, ihr Mitarbeiter ist unser höchstes Gut und Mitarbeiter stehen auf der ersten Stelle. Überhaupt, ich habe ein Riesenproblem, mittlerweile bin Unternehmenslenker, insbesondere meine Kolleginnen und Kollegen, Personalverantwortliche, in den LinkedIn überall Dinge anfangen. Wir wissen, Mitarbeiter stehen bei uns an erster Stelle. Jedes Unternehmen, das Kündigung, Personalentlassung etc. gemacht hat in der jüngsten Vergangenheit, sollte eigentlich sich davor hüten, solche Sachen für sich überhaupt, und weil es völlig unnötig ist, man kann es auch lassen, weil ob die Mitarbeiter ihr höchstes Gut ist oder nicht, das zeigt sich gerade in Krisenzeiten. Und wenn dann eine Krise ist, Mitarbeiter abgebaut wird, nicht weil Unternehmen gegen Überleben kämpft oder weil sonst übernommen wird, sondern um Margensteigerung zu erzielen, dann wird es ein bisschen unglaubwürdig. Aber
Ja.
ich glaube, wir sind ein bisschen falsch abgebogen. Kommen wir zurück zu
Nee, nee, nee. Ich finde
freundlicher
überhaupt nicht, dass es falsch
Menschen.
abgebogen ist. Ich würde auch gerne nochmal ergänzen, sozusagen, diese Ponyhof-Metapher, die du eben irgendwann mal erwähnt hast, ne? Also dieses Old HR versus New HR. Das ist gar kein Plädoyer für, wir haben uns alle lieb und wir dürfen keine Mitarbeitenden abbauen und die wirtschaftlichen Zahlen sind egal. Nein, nein. Ich bin zwar im HR-Bereich unterwegs, aber ich bin halt auch Geschäftsführer und am Ende sind natürlich Zahlen absolut nicht unwichtig. Aber die Frage ist ja schon, wie man sie erreicht und wie man auf Dauer langfristig eigentlich mit Menschen umgeht. Und es kann sein, dass man in die Situation kommt, dass man aus bestimmten Gründen
Absolut.
kündigen muss. Und ich finde immer, dass dann der ehrliche Dialog, die Erklärung, das Why, genau wie du es gesagt hast, ganz zentral sind. Aber wenn das in eine Richtung geht, wo man das Gefühl hat, es werden nur abstrakte Gewinnzahlen, vielleicht auch übererfüllt, um bestimmte Incentivierungen auf anderer Ebene zu erreichen, dann ist das halt ganz, ganz schwierig, ne? Und
Und
dann
vor allem immer wieder dadurch ein Widerspruch erzeugt wird, diese Wohlfühlatmosphäre und diese Ponyhof etc. Das heißt, es wäre Gegenteil von Produktivität und Motivation. Wobei eigentlich es eine Binsenweisheit ist.
es ist
Wenn es
umgekehrt.
mir gut geht, dann bin ich produktiver, als wenn ich die ganze Zeit in Zitrone gepresst werde, geschrubbt werde, auf meine Bedürfnisse nicht Wert gelegt wird, auf Leadership auf nicht Wert gelegt wird, etc. Und das ist das, wo wir alle, glaube ich, ein bisschen gegenhalten müssen, auch mit Zahlen, Daten, Fakten. Das sind zwei Sachen, wie gesagt, naheliegend ist, wenn die Mitarbeitenden sich angenommen fühlen, wohlfühlen. Die Mitarbeitenden sind ja meiner Meinung nach sowieso grundsätzlich motiviert in einem Job, wenn die im guten Match sind zwischen dem, was sie mitbringen, was gefordert werden. Da muss man nicht viel machen. Und dass das die Voraussetzung eigentlich für einen langfristigen, nachhaltigen, gesunden Erfolg ist und nicht die Peitsche- und Tadelmethode. Das Zweite, was in diesem Zusammenhang auch häufig unterschätzt wird, jedenfalls auf der Ebene, während in LinkedIn natürlich das ganze Gegenteil der Fall ist, ist die Bedeutung von Mindset, von Haltung und Einstellung. Purpose ist ein anderes Thema, kann man darüber reden, aber es wird unterschätzt, wie groß der Einfluss von der Haltung, von der Unternehmenslenkung auf die Kultur, auf den Umgang miteinander und dementsprechend auch auf den Umgang mit Kunden ist. Und auch wissenschaftlich, wie gesagt, belegt, ist keine LinkedIn-Weisheit und ist es für immer zu haben eigentlich, gerade in Krisenzeiten. In Krisenzeiten hat Corona gezeigt, das Beste, was einem als Unternehmen passieren kann, ist, dass ich Mitarbeiter habe, die committed sind, die loyal sind, denen ich vertraue und denen ich meine Mindset gehe, ihr werdet schon das hinkriegen. Dann haben die Mitarbeiter gezeigt, die haben ja von zu Hause gearbeitet, plötzlich jetzt ins Office waren, die haben alles möglich gemacht, damit das Geschäft läuft, die Kunden zufrieden sind und so weiter und so fort. Also Unternehmer im Unternehmen zu entwickeln, was Besseres kann einem als Unternehmen nicht passieren, anstatt von oben übergriffig alles zu regulieren und ein KPI nach dem anderen einzuführen, um als diese Kontrolle durch Kontrolle zu simulieren, als würde ich jetzt gerade die Mitarbeiter zu motivieren.
Das ist
Wenn wir
übrigens
zu dieser Erkenntnis kommen, dass gerade Unternehmenslenker meine Haltung entscheidet, was unten passiert und dann, was mit dem Kunden passiert. Und das wird meines Erachtens auch häufig unterschätzt.
Ja, das glaube ich auch. Also wir sind ja bei diesem Thema jetzt Misstrauens versus Vertrauenskultur und den Effekten daraus. Und das, was gerade passiert, vielfach, ist zumindest mein Gefühl, ist eine vermeintliche Rettung in die Sicherheit durch Kontrolle. Durch mehr Kontrolle, als in den letzten Jahren möglich war, ne? Weil die Mitarbeitenden, zumindest da, wo das möglich war, natürlich nicht im Unternehmen waren. Es gibt ja auch, also die Mehrzahl der Arbeitenden konnte ja gar nicht ins Homeoffice gehen in Deutschland. Da ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber jetzt haben wir so eine Rückwärtsbewegung, wo ich das Gefühl habe, dass da viele ManagerInnen eigentlich in alte Verhaltensmuster zurückverfallen und sagen, ich brauche ja Kontrolle, ich muss das ja irgendwie sicherstellen. Dabei glaube ich, dass durch die Gewährung von Freiraum und Vertrauen viel mehr Power entsteht und auch viel mehr Geschäftserfolg entsteht, als wenn man alles immer kontrolliert die ganze Zeit.
Ja, und dazu muss man auch hier auch kein Wissenschaftler sein. Es ist auch, wenn du deine Zeit erinnerst, als du im mittelständischen Unternehmen warst, wenn mir das Problem benannt wurde, wo wir stecken, und dann bei Guidance, das könnten Lösungswege sein, und nicht gefragt wurde, wie ich löse, dann wüsste ich am besten, was zumindest für meinen Bereich die beste Lösung wäre. Ob am Ende das im Unternehmenssinn ist, kann ich immer noch oben entscheiden, weil nicht alles, was aus meiner Perspektive und meiner Abteilung ist, muss auch passen zur Gesamtstrategie von Unternehmen. Da kann es auch gerechtfertigterweise Widerspruch geben zwischen dem, was oben gefordert wird, was unten gewünscht wird. Aber wenn ich tatsächlich das Dilemma, in dem ich stecke als Unternehmensverantwortlicher, als Vorstand oder als Geschäftsleitung, wenn diesen Mitarbeitern quasi transparent darlege und gemeinsame Lösung bitte und erfrage, da habe ich erstmal alle ins Boot geholt, und zweitens, dann sehe ich viel mehr Sachen, viel mehr Optionen, Möglichkeiten, als wenn ich sehen würde, wenn ich in sogenannte War Room irgendwo sitze mit ein paar externen Beratern, die durch ein kurzes Eintauchen im Unternehmen auf einmal die Weisheit gefressen haben. Aber auch hier, Gero, man muss sagen, eigentlich hätte man gedacht, das weiß man mittlerweile doch, oder? Es ist doch irgendwann, aber wenn sich diese Instinkte sind wirklich stark, gerade in solchen Zeiten zu sagen, ich muss als Vorstand oder Geschäftsführung eng kontrollieren, eng gegrenzt sitzen, dann Budgets achten, weil die da drunter, die haben die Lage nicht verstanden. Also die haben nicht den Gong nicht gehört, hört man auch ganz häufig, wie schlimm ist, oder manche reden auch von Plattform brennt oder was auch immer, so diese Metapher. Ja, aber hier immer noch zurückzukommen, wie kann man es anders machen? Also wie kann man anders machen, haben wir darüber geredet, wird sich das Ganze ändern? Ich hoffe, dass das dass die andere Generation von Menschen, die anders sozialisiert wurden, anders aufgewachsen sind, die nicht die Erfahrung gemacht haben, von der du erzählt hast, nach dem Krieg, da waren immer genug Mitarbeiter da, es war egal, ob es 10 oder 15, 20% Fluktuation hatte. Das ändert sich jetzt, ja. Und dass man mit den Menschen, die mit der Haltung kommen, dass man das eine machen kann, ohne das andere zu lassen. Und das auch nicht mit Erwartung, wenn ich das andere mache, was unangenehm ist, dass alle applaudieren. Nein, das tun die nicht. Aber zumindest wissen die, warum die nicht applaudieren, und dass das nicht Jux und Dollerei ist, eine Willkür ist, sondern eine unternehmerische, betriebswirtschaftliche Ratio hat.
Was mich nochmal interessieren würde und was auch eng mit deiner Person verknüpft ist, ist sozusagen die Rolle des Personalers, der Personalerin, die auch außenwirksam eine bestimmte Haltung vertritt. Das hast du ja gemacht, so erfolgreich wie eigentlich kein zweiter, keine zweite im deutschen Markt, wenn man sich die LinkedIn-Followerschaft anschaut. Mit viel Humor da drin, aber auch viel Haltung. Da steckt ja immer eine Haltung dahinter. Wie beurteilst du das eigentlich heute? Und hat dir das am Ende geholfen? Hat dir das am Ende geschadet in dieser Konzentration? Das sind ja alles Vor- und Nachteile. Wie beurteilst
Ja.
du das eigentlich jetzt so?
Also ich habe ja früher auch immer wieder gesagt, dass ich meine Einstellung ist, als wäre jeder Tag mein letzter Arbeitstag, um diese Freiheit zu haben, wenn ich auf der Bühne stehe und sage, für mich gilt Wahrheit vor Mehrheit für Hierarchie, dann muss ich auch leben können. Und mit Wahrheit ist nicht gemeint Kabbalas-Wahrheit, sondern im Sinne von, was ist das Richtige für das Unternehmen, für die Mitarbeiter, für die Kunden. wenn man das nicht mehr machen kann, also einen klassischen Loyalitätskonflikt bekommt, dann muss man auch den Preis zahlen, also nicht nur Applaus kassieren, wenn man so auf der Bühne steht. Und das ist in der Tat, gerade wenn man die Haltung so laut extern, aber vor allem intern, ich habe ja nicht nur extern, weil ich visibel bin, auch intern vertritt, und dann muss man auch auf diese Versprechen auch einzahlen und wird dann einem schwer fallen, wenn man 3 Jahre vorher was anderes propagiert hat und steht auf der Bühne und sagt übrigens, jetzt hat sich alles geändert und ich bin schlauer geworden oder ich sehe, dass man eine Ausnahme macht, so zu der Regel. Das wird schwierig werden. Das muss einem bewusst sein, wenn man das macht. Und vor allem dagegen hilft es auch, also hat es mir geholfen, wenn es klar ist, dass in den Geschäftsleitungen die Expertisen klar sind. Also es ist völlig klar, niemand mischt sich ein in die Expertise eines CFOs. Zahl, keine diskutiert, Budget, ja, nein. Meist ist es auch in anderen Fachbereichen ist so. Bei HR habe ich die Erfahrung gemacht, es ist immer so, dass alle haben eine Meinung, ein Gefühl, wie es zu laufen hat. Und in der Regel führt das dazu, dass die HR-Verantwortlichen dann fangen gar nicht an zu diskutieren oder zumindest exekutieren oder manchmal auch sogar übereifrig sind. Also plötzlich ist der Papst, wir müssen sparen, die Welt geht unter, wir machen jetzt nicht einen Rekordumsatz und Gewinn dieses Jahr. Dass sie, um zu zeigen, dass sie besser das Geschäft verstanden haben, dass sie close oder Business sind, dann schießen sie über Ziele hinaus. Und das ist das, was ich ein bisschen bedauere. Hier sollten im Unternehmen selbst diese Augenhöhe da sein, dass ich vertraue dem CFO-Kollegen, dass er oder sie das Ganze im Griff hat. Wenn es aber etwas ist, was People tangiert und viele sagen, tangieren People, dann muss ich auch vertrauen, dass der Personalverantwortliche auch das weiß, wie es zu machen hat. Und mit allen Konsequenzen natürlich. Und nicht jetzt, wenn es mir nicht gefällt, die Art und Weise dann zu verholen, sondern sagen, ja, mach das, das ist deine Verantwortung, es ist klar, was wir wollen und guck, das ist mir nichts. Wenn wir so eine Haltung haben, ich glaube, dann sind wir dort, wo ich eine ideale HR-Situation auch vorstelle, wo man nicht nur Empfänger ist, sondern auch für die Fachexpertise respektiert wird und nicht als jemand gesehen wird, ja, den muss man haben halt oben, das ist halt HR, geht ja nicht anders. Aber im Grunde genommen wissen wir als Nicht-HR in Geschäftsleitung, wie es im Zweifel besser zu laufen hat, wenn es darauf ankommt. Wenn es im Daily Business ist, will keiner mit HR zu tun haben. Wir sollen möglichst wenig kosten, nicht immer wieder nach Budgets fragen. Aber wenn es darauf ankommt, dann werden wir ohnehin unsere Arbeit machen und uns das einmischen und in die Richtung vorgeben. Wenn man daran sich ändert in dem Mindset, sowohl bei den Nicht-HR, aber vor allem von HR selbst, weil es ist leichter gesagt als getan. In dem Moment habe ich, trage ich auch Verantwortung. Bin ich visibel, dann stehe ich blöderweise oder glücklich auf der Bühne. Dann muss ich auch aushalten und ertragen, dass es auch funktioniert. Und so sind auch nicht empirisch viele HR nicht konditioniert und sozialisiert, muss man auch sagen, sind ja immer wieder als Befehlsempfänger. Prozesse, entweder verstecken sie sich teilweise oder die müssen den Prozessen so bis halsvoll, weil kaum Digitalisierung stattgefunden hat, unterfinanziert, unterbesetzt etc., dass sie gar nicht dazu kommen, das Business wirklich zu verstehen und dann auf der Bühne zu stehen mit allen Konsequenzen. Und insofern ist es eine parallele Entwicklung, die ich mir wünsche. Auf der einen Seite, dass wir HR selbstbewusster werden, nicht dadurch, dass wir HR sind, sondern durch unsere Leistungen, durch das, was wir liefern. Auf der anderen Seite sich das Erkenntnis durchsetzt, wenn die CFOler und CEOler laut Umfragen, die ich gerade gelesen habe, sagen, dass deren größtes Problem, Herausforderung des Unternehmens Fachkräftemangel ist, dass man spätestens jetzt doch bitteschön dem Personalverantwortlichen die Verantwortung und das Vertrauen schenken muss, dass diese Person gemeinsam natürlich vielen anderen das hinbekommt. Und wenn dieses Vertrauen nicht da ist, muss man auch ehrlich sagen, aber dir vertraue ich nicht in dieser Position, dann hole ich Gero. Aber Gero, du bist als Verantwortlicher, es ist dein Job, uns zu sagen, mit uns gemeinsam, wie es zu laufen hat.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass das ja zwei Dinge sind. Das Vertrauen muss einem gegeben werden und man muss es sich gleichzeitig auch nehmen. Und man muss dann auch mutig sein, sich zu exponieren und eine bestimmte Haltung zu vertreten. Das, was du eben gesagt hast, wir sind ja gekommen von deiner immens hohen LinkedIn-Bekanntheit, ist mir natürlich klar, dass das extern gesehen wird, aber intern sehen das ja auch alle. Und natürlich wird man daran gemessen. Das fand ich nun mal eine ganz interessante Facette. Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde weiterreden. Aber vielleicht lassen wir es an dieser Stelle. Es sei denn, du hast noch einen Punkt, der dir noch ganz wichtig ist dann.
Ja, vielleicht mal wir beide, auch dich, du auch erst Ideen. Wie könnten wir die Kolleginnen im HR, die in so einer Situation sind, wo im Moment die Pegel jetzt Richtung Old HR ist, wie können wir denen helfen, in so einer Situation damit klarzukommen? Also was da helfen kann. Aus meiner Sicht, was mir geholfen und auch hilft, ist es eigentlich leicht, wenn man in solchen Situationen sich auf natürlich Daten, Fakten, auf Studienlage zurückbesinnt. Weil im Zweifel gegen, und das ist auch was ich versuche, auch mit der Fabiola Gerford zum Beispiel oder mit Professor Landwehr, HR aus der Ecke, Bauchgefühl, Erfahrung etc. auch mit Wissenschaft zu unterfuttern, weil dagegen kann man schwerlich was sagen, wenn da auf der einen Seite sozusagen der berühmte Industriestandard ist, was alle anderen Benchmark machen, und das muss nicht notwendigerweise das Richtige sein, und da auf der anderen Seite habe ich dann die Studien nachgewiesenermaßen, welche Maßnahmen sinnvoll sind, welche total Blödsinn sind, dass das mir geholfen hat, mir helfen würde, um das eine oder andere Rückfall in der Vergangenheit in Methodiken und in Prozessen, die nachweislich nicht zu Motivation führen, die falsch sind, um dort sein Umdenken zu bringen. Aber wie würdest du es machen?
Was ja, habe ich auch eine Idee zu. Also Zahlen, Daten, Fakten, die Sprache des C-Levels zu sprechen, hilft erstmal auf jeden Fall. Ne? Mhm. Nicht Bauchfeeling immer nach vorne zu stellen, sondern wirklich auf Zahlen, Daten, Fakten zu diskutieren. Da helfen natürlich Studien etc. Und das andere, was glaube ich hilft, ist, in den Dialog überhaupt erstmal darüber zu gehen. Weil ich habe das in einzelnen bilateralen Gesprächen jetzt mal gemacht. Dieses Gespräch war auch sehr offen, was wir jetzt gerade geführt haben. Ich glaube aber, dass viele an der Stelle auch relativ allein sind und sich überlegen oder vielleicht auch in einem Konflikt sind zwischen dem, was man eigentlich tun müsste, sollte, aber auch in der Überlegung, ja, was bedeutet das eigentlich für meine Karriere? Und es hilft ja immer, Verbündete zu haben und vielleicht auch Ratgeber zu haben, die bestimmte Erfahrungen schon gemacht haben. Und es hilft sicherlich auch, im Sinne von Industriestandards nicht ex postmäßig nur zu schauen, sondern ex ante. Was passiert denn eigentlich nach vorne raus? Weil die meisten Berater kommen ja immer und sagen, ja, in der Krise hilft das und das, weil das haben wir da und da schon gemacht. Ich glaube ja nur, dass wir uns in einer Zeit bewegen, wo nach vorne hinaus die Mittel, die man im Rückwärtsspiegel sieht, gar nicht mehr unbedingt helfen. Weil wir hatten noch nie die Situation, dass zu wenig Arbeitskräfte da waren. Wir hatten auch noch nie die Situation, dass durch die Digitalisierung eine komplett individuelle Employee Experience mehr und mehr eigentlich gefordert werden wird. Das ging in der Vergangenheit ja gar nicht. Das geht aber jetzt nach vorne raus. Ich gucke mir die HR-Tech-Landschaft an, was da so passiert. Das ist ja irre. Und das dritte Thema, das hast du aber schon angesprochen, du hast nur anders genannt, das ist diese Generationenfrage. Ich würde dann Wertewandel sagen, weil ich mit den Generationen manchmal ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, weil, ja, ich habe das, glaube ich, eingangs in dem Podcast eben schon gesagt, ich bin auch über 50, trotzdem stelle ich mir eine moderne Arbeitswelt wünschenswert auch für mich selber vor.
Klar.
So, das heißt also, der Austausch darüber, der Dialog darüber auf einer Top-Ebene hilft, glaube ich. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es da genug eigentlich von gibt. Kann ich nicht so wirklich einschätzen.
Natürlich dann einen Sozialpartner einbinden. Also man ist als Personaler in der Regel, hat man unterschiedliche Interessen natürlich gegeben, als im Vergleich zu Sozialpartnern. In solchen Phasen, wo auch Sozialpartner in der Regel auch nicht so old HR kommen wollen, die können dann sehr gute Alliierte sein, um hier für Entschleunigung zu sorgen, weil das ist in der Tat, also wenn man tatsächlich schafft, ein bisschen zu entschleunigen, das Management. Ja, es ist natürlich Krise, alles etc., um dann zu reflektieren und dann zu überlegen, gäbe es noch andere Möglichkeiten, um das gleiche Ziel zu erreichen, ohne dass man das, worauf das ganze Unternehmen, das Wertegerüst und das Selbstverständnis fußt, jetzt mit den Füßen zu treten und dann vor einer Krise. Also, Das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, Gero, haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie man People Experience steigern kann,
Ja.
welche coole Sachen man machen kann. Jetzt reden wir darüber. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal, wenn wir hoffentlich nicht in allzu langer ferne Zukunft nochmal sitzen und dann darüber reden, erinnerst du dich nochmal, kann man da dran. Und jetzt sind wir dort, wo ich als Gero gesagt habe, wir kommen werden. Jetzt ist die ganze Love Saulus, die wollen jetzt Paulus werden und die bekommen nicht die Mitarbeiter und die sie gern hätten, weil alle sagen, ich habe es mir gemerkt.
Ich kann mir gut vorstellen, den Dialog in einer etwas größeren Runde fortzusetzen, vielleicht beim Embrace Festival im Sommer. Das Gespräch heute hat so ein paar Ideen getriggert. Lass uns vielleicht darüber mal reden, ob wir da eine Panel-Runde zusammenstellen, wo vielleicht noch andere Perspektiven reinkommen von anderen CHROs, die aktiv sind oder vielleicht CHRO waren oder so. Ja, lass uns da mal drüber nachdenken. Erstmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir bei deinem weiteren Weg jetzt erstmal Muße, Ruhe, aber auch dann die richtigen Entscheidungen und viel Spaß und Erfolg bei den nächsten Aktivitäten, die du so angehst. Wir bleiben auf jeden Fall im Dialog. Ganz herzlichen Dank.
Das tun wir. Vielen Dank, Ihre Frieden.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch mal eine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier noch mal die URL saatkorn.com/Newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.